mal mit dem Wort aus Psalm 119. Ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Das klingt ja nach Jagd. Und genau darum geht's, dass wir jetzt mal wieder Jagd machen dürfen nach dem, was Gottes Wort uns sagen will. Und das können wir am besten, wenn wir mal still werden kurz vorher. Und still werden heißt nicht mal eine Minute abschalten, sondern einschalten, damit wir empfangsbereit werden. Lasst uns kurz beten. Sei unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen.
Amen.
Ich muss jetzt nicht den Predigttext nochmal lesen, denn der ist bereits gelesen worden. Es soll um das Evangelium des heutigen Tages gehen, aus Matthäus 21, ihr habt es ja gerade gehört. Jesus zieht in Jerusalem ein, dieser Jesus. Und jetzt könnten wir uns ja mal vorstellen, damit wir das nicht so als Abstand hören, wir stellen uns mal mit an den Straßenrand, wenn dieser Einzug passiert. Wir stellen uns mal mit hin. Nicht wahr? Früher mussten wir zum 1. Mai am Straßenrand stehen oder sogar mitmarschieren. Das brauchen wir heute, Gott sei Lob und Dank, nicht mehr. Aber am Straßenrand stehen und mal schauen, was ist denn da eigentlich passiert? Wer kommt denn da? Es muss sich ja wohl irgendwie herumgesprochen haben, dass da jemand Besonderes kommt. Und was stellt man sich denn unter jemandem Besonderen vor, der da kommt? Man stellt sich auf jeden Fall äußerlich was Besonderes vor. Was Herausragendes, was Einmaliges, was Überragendes. In der Tat, es kommt was Besonderes. Es kommt ein Esel. Ich meine, und auf dem Esel, und zwar auf dem jungen Esel, auf dem Füllen, sitzt dieser Besondere. Also das hat man sich doch eigentlich nicht vorgestellt. Und jetzt stell dir mal vor, so den Durchschnittsbürger in Deutschland, wenn du dem sagen würdest, weißt du, wir erwarten den Größten aller Großen und er wird auf einem Esel kommen, reitend. Ob sie kommen würden? Was soll denn das? Hier spürt man doch was. Das passt doch nicht in die Welt. Man will doch irgendwie Anpassung. Aber es passt nicht. Plus, wenn ich das dann lese, was der Matthäus, der Evangelist, uns schreibt, dann zeigt das ja eigentlich, dass er sehr wohl weiß, was er schreibt. Der Esel ist nicht der Inbegriff der Dämlichkeit, wie man das manchmal auch so sagt, sondern er ist im Unterschied zum Ross das Lasttier, das Lasten zu tragen hat. Und insofern nun nicht gerade im Mittelpunkt der Politik steht, aber er kommt reitend auf diesem Esel. Ganz bescheiden, kann ich mir vorstellen. Und die Massen, die sind aufgeputscht, könnte man sagen. Die sind begeistert. Zuvor aber sagte Matthäus uns, das alles hat seinen Hintergrund, das ist kein Zufall. Selbst, dass ein Esel gefunden wird, selbst dass der dem dem der Esel gehört, dem Besitzer, es kein Problem ist, diesen Esel loszugeben und seine Mutter dazu. Ja, das mache ich. Und die Eselin stand auch dort und das Füllen stand auch dort, wie es hier heißt. Zufall? Im Gegenteil, es scheint alles geplant zu sein. Und wenn ich jetzt so denke, wir haben ja so Erfahrung mit 5-Jahr-Plan und so, ne? Ich weiß das noch. Ne? Da ist bloß eine Straße geworden. Aber es gibt ein Buch, in dem die Planung einmalig ist und die ganze Welt erfasst. Das ist die Bibel. In der Bibel gibt es eine Planung. Das ist eine Geschichte, die der Normalverbraucher, der auf seinen Verstand rekrutiert, nicht sich vorstellen kann. Aber er braucht bloß mal nach Israel zu gucken. Seit 3000 Jahren rund ist dieses Volk da und steht wieder an dem Ort, das den Gott ihm gegeben hat. Und in diesem Volk gab es schon damals, vor Christus, Gottes Wort. Und einer davon ist der Sacharja. Der Sacharja hat gesagt, und das zitiert der Matthäus hier, sage der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir sanftmütig und auf einem auf einer Eselin reitend und auf dem Füllen, jungen Füllen des Zugtieres. Auf einmal ist wie eine Erleuchtung in diesem bescheidenen Mann, der da auf diesem Esel, auf dem kleinen Esel sogar sitzt, Markus 11 heißt es sogar, da hat noch nie einer drauf gesessen. Der erzählt das ja auch. Da kommt in dieser unheimlichen Bescheidenheit ein Mann, nicht hoch zu Ross, wir kennen diesen Ausspruch ja, hoch zu Ross. Dort ist Macht, Gewalt am Werk. Hier das Gegenteil. Und genau dieses Gegenteil hat eine solche Sprengkraft. Die Sprengkraft der Schlichtheit, der Einfachheit, der Art, unauffällig zu sein und trotzdem auffällig. Ich habe mal versucht, das in meinem Leben zu suchen. Habe ich nicht auch schon mal erlebt, wie das ist, wenn du dich überhaupt ganz klein dir vorkommst. Du bist, wer bist denn du? Aber auf einmal merkst du, was da dahinter steckt. Darf ich euch mal zwei Beispiele sagen? Ich habe jetzt manchmal darüber nachdenken müssen, wie das vor 36 Jahren war, als dieser 9. November kam. Nicht wahr? Da sind wir dann anschließend im nächsten Frühjahr schon mal nach dem Westen gefahren. Stell dir das mal vor. Das war ein Erlebnis. Und weißt du, womit wir gefahren sind? Mit dem Trabant. Nicht? Allerdings von der Westkante bezahlt Deluxe mit Heckscheibenheizung. Also das war schon was Besonderes. Nicht? Und da fahren wir, sind wir in Nordschwarzwald in Kalfstein auf einen Parkplatz mit dem Trabant und wollen noch mal was gucken. Ich steige aus, nicht wahr? Und in dem Moment stellt sich neben uns fährt ein riesen dicker Mercedes. Ich kenne mich mit Autos nicht aus, aber ein also der Kontrast zwischen Trabant und Mercedes konnte eigentlich nicht größer sein, nicht? Und steigt, das war kurz nach der Öffnungsgrenze, steigt einer aus. Ich meine, der wird wahrscheinlich gewusst haben, woher wir kommen. Also nehme ich mal stark an. Und er steigt aus, ich sehe das noch. feiner Kerl, nicht wahr? Aber das Gesicht von dem, kein Wort zu uns, kein Guten Tag und so. Ich bin das so gewöhnt, also, Guten Tag. Ich hatte vielleicht sogar gedacht, dass er irgendwie wird es schön, dass ihr jetzt auch zu uns kommen könnt und wir freuen uns bitte um irgend so ein kleines Wort. Versteht ihr das? Das hätte mir gut getan. Nein, das, ich kann es gar nicht nachmachen. Nee. Fortfahren. Ich musste so denken, wie ein Mensch, der Gott nicht hat, der hat eigentlich das Wichtigste verpasst. Und ein weiteres Mal, das war schon vor der Wende, aber da durfte ich schon mal rüber, zu einer Westentante, zu Geburtstag. Greinau hat die mir da eine Ferienwohnung vermacht. Ich musste alleine fahren, meine Frau durfte nicht mit, damit wir nicht abhauen. Und ich erfuhr, dass diese Ferienwohnung einem Millionärsehepaar gehörte, die dort ein riesen Hotel betrieben und super reich waren. Ich hatte bis zu diesem Zeitpunkt noch nie einen Millionär gesehen. Parteigenossen habe ich gesehen, aber einen Millionär habe ich noch nicht gesehen. Und eines Tages, wo wir dort wohnen, sagte die Tante zu mir, die mich besucht hat, weißt du, Uli, das Millionärs-Ehepaar, die haben mir gesagt, sie möchten dich gern mal sprechen. Was sag ich? Weißt du, ich hatte so vor, mir gedacht, Millionärs-Ehepaar, die haben ja nur schon die ganze Welt gesehen, die waren schon überall. Eis hat sie noch nicht gesehen, Bärenwald, das hat sie noch nicht gesehen. Aber sonst hat alles schon gesehen. Und wieso wollen die mit mir sprechen? Aber gut, ja. Und sie kamen, sie saßen Mitte 50, Sofa, ich saß abgereiht. Und dann kamen sie und sagten, ja, sagen Sie mal, wie ist denn das in der DDR so und was machen Sie denn dort? Und also, ja, also ich verdiente so, ich glaube, 900 Mark, Ostmark im Monat. Und das waren Millionäre, nicht? Das passt nicht. Unglaublich. Und da habe ich natürlich dann gedacht, jetzt erzählst du mal was du mit Jesus erlebst. Nicht mit dem ABV, sondern mit Jesus. Und habe da so ein bisschen erzählt, wie Menschen zum Glauben kommen, wie sie da plötzlich aufwachen, wie sie anfangen wirklich zu leben, wie eine Ehe sich wieder zusammenfindet durch Jesus und so weiter. Und die hörten zu, und das werde ich nicht vergessen, Millionärsehepaar. Ich merkte oder sah, wie sie während unseres Gesprächs plötzlich die Tränen liefen. Und weißt du, was ich da gedacht habe? Wer ist denn hier eigentlich reicher? Die oder ich? Und da dachte ich, eigentlich bin ich reicher. Ich saß mit dem Herrn Jesus auf dem Esel. Die saßen auf dem Ross. Aber irgendwie wunderbar. Welche Kraft hinter diesem scheinbar so armseligen Eselsreiten oder Reiter steckt. Dieser Eselsreiter ist in wenigen Tagen nicht mehr auf einem Esel, nicht mal mehr dort, sondern er trägt einen schweren Holzbalken dorthin, wo man ihn dann ans Kreuz nagelt. Und die hier reden, Gelobt sei, der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna, dem Sohne Davids. Toll. Die sagen wenige Tage später, weg mit ihm, kreuzige ihn. Ja, sagt mal, was ist denn hier für eine Spannung drin? Was ist denn in diesem Moment gewesen? Man kann ja die Geschichte nicht einfach lesen, ohne weiterzudenken. Was ist denn passiert in diesem Moment? Es ist in Ordnung. Sie haben ihn gelobt. Sie haben ihre Kleider auf den Boden geworfen. Sie haben ihn mit Zweigen von den Bäumen auch geehrt. Er kam wie ein König. Ja, ist es ja auch. Siehe, dein König kommt zu dir, sagte Zacharja. Aber es war vor der Gründig. Es war noch nicht, was er wirklich ist. Man hat gehofft, jetzt brauchen wir den, der uns in ein besseres Leben führt. Und das ist nicht passiert. Jesus ist nicht gekommen, um eine Welt des Friedens und der Freude und des Lebens zu schaffen, hier auf dieser Erde. Ist er nicht. Er wusste, dass wenn äußere Herrlichkeit, äußerer Wohlstand ist, dass das nicht die wirkliche Rettung ist. Es ist doch so, bis heute, diese Begeisterung für den starken Mann, den brauchen wir. Und immer wieder finden sich genügend Leute, die das glauben und sich dem starken Mann anvertrauen. Was ist da los? Ich bin der Größte. Mit mir, solche Worte hören wir, mit mir kommt das goldene Zeitalter. Leute, merken wir nicht, was hier in der Welt läuft? Und je mehr die Mächtigen und Gewaltigen, die sich vor nichts zurückschrecken, in dieser Welt wieder neu etablieren und je mehr wieder Massen ihnen zuströmen, desto mehr der Mann auf dem Esel, der uns eine Zukunftsperspektive bringt, indem er sagt, ich bringe euch nicht ein goldenes irdisches Zeitalter, das es niemals geben wird, sondern ich bringe euch auf das Ziel. Das Ziel ist eine ewige Herrlichkeit, ist eine Ewigkeit bei Gott, die uns niemand mehr nehmen kann, eine ewige Liebe. Und er will uns all die Lasten, die auf uns liegen, wegnehmen. Wie konnte ich bloß damals? Was habe ich bloß gemacht? Was mache ich mit meiner Schuld? Ich habe so versagt. Jesus sagt, dafür gehe ich an das Kreuz. Komm zu mir. Was das bedeutet, wenn Menschen heute mit diesem Jesus ernst machen und mit ihm ihren Retter erkennen und mit ihm sich für sie der Himmel öffnet. Die Zukunft. Wisst ihr, was wir Christen sind? Wenn wir das wirklich ernst nehmen, dann sind wir diejenigen, die Zukunft haben. Wir Christen in Wildenau, wir Christen in Bernwalde, wir Christen sonst wo, sind Menschen, die Zukunft haben. Es gibt viele, die sagen, ich bringe die Zukunft und zerstören ein ganzes Volk zum Beispiel. ist dann die Zukunft. Aber wer diesen Jesus hat, der hat die Zukunft der Ewigkeit. Und mit dieser Ewigkeit leuchtet uns die Herrlichkeit. Als vor fast 6 Jahren Corona losging, da haben sie im Erzgebirge, weißt du, ob sie auch so war, Erzgebirge, die Schwimmbögen bis Ostern stehen lassen, damit irgendwie Hoffnung kommt. Und da kam mir der Gedanke, ja, ich habe auch Schwimmbögen. Oder wir haben sie, sonst hätten wir gar nicht reingedurft in Sosa. Ja. Also nicht Schwimmbögen gehabt. Und aber, wie gesagt, das ist der Eintrittskarte und das muss man haben. Und das haben wir auch. Aber an einem Fenster, das bei uns direkt an der Straße ist, an der Nebenstraße, wo immer die Leute vorbeigehen, vorbeifahren, kam der Gedanke, wir haben eine Schlitzstube dort in Sosa. Ich lasse mir mal ein Kreuz schnitzen oder machen. Kreuz, das rundum erleuchtet ist. Und das hat der Schnitzer mir auch gemacht. Und das steht seitdem in unserem Fenster. Sonst sind auch Schwimmbögen, aber an diesem Fenster steht das Kreuz. Und das haben wir stehen gelassen. Das steht das ganze Jahr. Und neulich habe ich erfahren, dass in der Schnitzstube bereits ungefähr 20 Leute sich auch so ein Kreuz bestellt haben. Das habe ich gar nicht gewusst. Muss mal gucken, wo die sich befinden. Und mit diesem Kreuz ist es, dass deutlich wird, mit diesem Jesus wird nicht nur eine vorläufige Hoffnung erfüllt, irdischer Art, sondern mit ihm kommt die Herrlichkeit. Advent wird erst dann zum Erlebnis, wenn wir in ihm innerlich erwartungsbereit werden. Herr, du kommst, du bringst uns die Herrlichkeit, du bringst uns die Ewigkeit. Ich habe nichts gegen das Lied alle Jahre wieder, ne? Kommt das Christuskind. Aber ist es denn so? Wir haben es doch gerade gehört. In Römer 8, wo es heißt, unser Heil, unsere Rettung, ist jetzt näher, als da wir gläubig wurden. Also läuft doch was voran. Wir sind nicht mehr so weit entfernt von der Ewigkeit wie vor einem Jahr. Wir sind dieses Jahr näher dran, wieder ein Jahr weiter. Das war mir vor 30 Jahren noch nicht so bewusst. Es wird mir immer bewusster. Wir gehen auf das große Ereignis des Kommens Jesu zu. Und deswegen sage ich jetzt manchmal gerne statt Endzeit, Zielzeit. End heißt nämlich im Griechischen Ziel. Wir gehen auf ein Ziel zu. Wir haben ein Ziel vor uns. Und wie ist denn das? Wenn ein Mensch ein Ziel hat, auch schon irdisch, merkst du ihm das nicht an? Wenn du nichts mehr erwartest, sieht man dir das an. Ja. Aber wenn du ein Ziel hast, nicht, dann bist du ganz anders. Und ich muss euch ehrlich sagen, da bin ich froh, dass mein Ziel nicht ist, mal eine Million zu gewinnen. Naja, ne? Ich freue mich, dass ich keinen Trabant mehr habe und dass ich jetzt ein anderes Auto habe. Das ist schön, ich freue mich über das alles. Aber das Entscheidende, Jesus kommt wieder, das ist unser ganzes freudiges Erwarten. Und weißt du, kannst du dir vorstellen, wenn wir jetzt hier alle zusammen im Herzen diese Erwartung haben, weißt du, wie wir hier zusammen stehen? Egal wie alt, da stehen wir zusammen in einer Erwartung. Wenn das in jedem Herzen brennt, dann sind wir eine Gemeinde, bei der schon jetzt das Licht des Kommenden aufleuchtet, dann ist im tiefsten und wahrsten Grund